Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Digital Crossroad. In der heutigen Folge wollen wir uns mit modernen Arbeitsplatzsystemen beschäftigen, vor dem Hintergrund der digitalen Transformation in Unternehmen. Dabei fokussieren wir allerdings weniger auf Konzepte der Arbeitsmodelle, also sprich das, was man heute häufig im Kontext von New Work diskutiert, sondern eher auf die Softwareunterstützung moderner Arbeitsplätze in unserem Arbeitsleben. Das Ganze wollen wir etwas konkreter fassen vor dem Hintergrund der Entwicklungen von SAP, die sich ja seit Jahrzehnten, kann man sagen, mit dem Thema beschäftigen. Und jemand, der sich ebenfalls seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema beschäftigt, will nicht sagen Jahrzehnte, dann klingt das so alt, ist Markus Mahnbach, den ich heute eingeladen habe. Er ist Geschäftsführer der Firma Vantaio. Und ja, Markus, herzlich willkommen zum Podcast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vielleicht kannst du ja mal ein, zwei Sätze zu dir und deiner Firma sagen.
Ja, vielen Dank, André. Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung, weil das Thema verbindet uns beide ja auch schon seit sehr vielen Jahren. Ja, mein Name ist Markus Mahnbach. Ich bin Geschäftsführer bei Vantaio. Und ich mache eigentlich seit 25 Jahren nichts anderes als digitale Arbeitsplätze und Portale. Von Vantaio aus haben wir uns darauf spezialisiert. Also unser Claim ist die Nummer 1 für digitale Arbeitsplätze mit SAP. Machen das auch nur im SAP-Umfeld. Ja, und das ist halt ein sehr vielschichtiges und ich habe es eben im Intro gesagt, sehr spannendes Thema auch nach wie vor für mich mit vielen Neuerungen, wenn man jetzt an KI denkt und so weiter, was da gerade passiert. Von daher freue ich mich sehr, André, über die Einladung.
Du hast ja gerade schon so angedeutet, vielleicht wollen wir die Zuhörer auch kurz aufklären. Wir beide kennen uns jetzt schon wir haben vorhin mal zusammen gerechnet, ungefähr 18 Jahren. Damals haben wir zusammen ein Projekt gemacht, auch auf SAP-Basis, ein Unternehmens- und Wissensmanagement-Portal eingeführt. Und man muss sagen, es existiert heute noch, was man ja vielleicht nicht immer von allen Lösungen sagen kann. Also von daher bekommt hier Nachhaltigkeit vielleicht auch nochmal einen ganz anderen Duktus. Ne? tatsächlich ist es ja so, wenn wir mal ein Stück weiterdenken, dass es, oder auch zurück in die letzten Jahrzehnte denken, dass SAP ja nicht unbedingt immer so den innovativen Eindruck nach außen hin machte. Also ich kann mich noch entsinnen, damals, als wir beide an dem Projekt gearbeitet haben, haben auch viele die Frage gestellt, warum muss es denn gerade SAP sein? Das war damals ja so die Zeit, wo auch durchaus alternative Lösungen auf dem Markt existierten mit IBM und anderen Lösungen. Und zumindest mal die Investoren, würde ich sagen, glauben im Moment ja wieder an die Erfolgsgeschichte von SAP, wenn man sich so ein bisschen die Aktienkurse anguckt. Woran glaubst du, liegt das deiner Meinung nach?
Ja, ich glaube, da sind mehrere Gründe tatsächlich ausschlaggebend. Also wir haben ja tatsächlich einen Rekordhoch bei der Aktie mit 160 Euro und es sind aber mehrere Einflussfaktoren. Zum einen ist ja jetzt Ende Januar die Meldung rausgekommen, Thema Personaleinsparungen bei SAP. Da muss man aber erklären, was dahinter steckt. Also in der Presse stand ja 8000 Stellen fallen weltweit weg, aber es ist eigentlich eine Transformation von Personal. Das heißt, man gibt bestimmte Produktsegmente innerhalb der SAP auf und die sind auch mit ganz vielen alten Hasen besetzt gewesen oder sind damit besetzt. Das ist gar nicht negativ zu sehen, aber das sind natürlich Menschen, die vergleichsweise viel Geld verdienen. Und was SAP jetzt tut, ist mit denen zu sprechen und gleichzeitig auch in anderen Bereichen zu investieren. Das heißt, die Teamstärke bleibt gleich, aber die Personalkostensituation wird sich dadurch verbessern. Und man möchte da 2025 auch deutlich mit der Maßnahme zum operativen Gewinn beitragen. Das ist natürlich sehr gut angekommen bei den Analysten. Ich denke, der zweite Punkt ist, einfach das Cloud-Business von der SAP. Man hat das ziemlich belächelt, ob SAP das schaffen wird. Also dieser in Anführungszeichen lahme Haufen da, ja, also ich sage das jetzt mal ganz despektierlich, ob die das auf die Reihe kriegen und die haben es auf die Reihe bekommen. Also wir haben, wenn wir auf die Geschäftszahlen gucken, 2023 im Cloud-Geschäft ungefähr ein Plus von gut 20%. Wir haben eine solide Umsatzsteigerung gehabt von 6% und die Wachstumszahlen von diesem Jahr, die gehen auch auf 25%. Und das war einfach so, wie es die Analysten erwartet haben. Und teilweise auch ist es übertroffen worden. Ne? Und ich denke, der dritte Grund, ist einfach, SAP ist sehr viel moderner geworden. Man sieht es jetzt in den ganzen, im ganzen KI-Umfeld. Also ich bekomme das gerade hautnah mit, wie viel im Bereich KI getan wird, auch für uns Partner, welche neuen Modelle man da etabliert, wie sich die Software ändert. Und das sind so die drei Treiber aus meiner Sicht. Ne?
Würdest du dann sagen, dass einer der großen Meilensteine jetzt oder der entscheidenden Veränderungen, die SAP jetzt in den letzten Jahren versucht hat voranzutreiben, tatsächlich das Cloud-Business ist?
Ja.
Oder siehst du da noch andere Aspekte, wo du sagen würdest, naja, aber die haben auch noch da und dort was getan?
Ja, also das sind, glaube ich, dieser Zeitraum 2012 bis 2015 war da sehr entscheidend aus verschiedenen Segmenten heraus. Zum einen, wenn du dich erinnerst, 2015 ungefähr ist ja der Nachfolger von diesem großen R3-System rausgekommen, also S4. Mhm. Und da hat man die Datenbanktechnologie umgestellt. Man ist nämlich auf HANA gegangen. Das ist zwar eine Technik rein, aber man hat die Abhängigkeit einfach von Oracle und Datenbankanbietern massiv eliminiert. Das war ein sehr, sehr großer Meilenstein. Und SAP war ja nie sexy, weißt du, du erinnerst dich an früher. es war immer unser Claim, wir machen SAP von den Oberflächen her sexy. Ja. Und das ist aber vor fast 10 Jahren mit dieser ganz neuen Designphilosophie Fiori, wird das mittlerweile von SAP selbst stark propagiert. Also man hat eine ganz neue UI-Sprache entwickelt, die gilt auch für alle Produkte, die gilt übergreifend, da muss sich jeder dran halten, das haben wir noch nie gehabt. Also das war für mich ein Riesenmeilenstein. Also ein SAP heute hat nichts mehr zu tun mit angestaubten Interfaces, wie wir sie vielleicht noch im Kopf haben. Ne? Das muss man so sagen. Und ja, vielleicht auch noch, ich fand die gezielten Übernahmen, das sind für mich auch Meilensteine. Also man hat nicht gesagt, man entwickelt alles in einem Haus, sondern es begann im Prinzip mit SuccessFactors, wo man gesagt hat, Cloud-Software holt man sich rein, Ariba, Concur oder jetzt ganz neu auch Lean IX, eine sehr, sehr innovative Software für Applikationsmanagement, fand ich auch gute Erweiterungen und gute Meilensteine. Aber du hast am Anfang gesagt, Cloud ist natürlich mit der Cloud-Plattform damals 2012, das war so der strategische Shift, ne, bei der SAP. Ja, das kann man so sagen.
Ja, das habe ich auch so wahrgenommen, ja, genau. Apropos HANA, ich kann mich tatsächlich noch erinnern, als Hasso Plattner war ja doch auch maßgeblich mitbeteiligt an der Entwicklung dieser Datenbanktechnologie. Ja. Es gibt vielleicht finde ich das noch ein ganz lustiges, oder also Anführungszeichen lustiges Video von ihm, wo er in einem Hörsaal steht, an einem Tageslichtprojektor, wohlgemerkt, und dort mit einem Stift die neue quasi Logik von, also damals hieß es ja noch nicht SAP HANA, aber quasi von dieser Datenbank und von dieser In-Memory-Technologie erklärt hat und auch erklärt hat, dass es eben nicht nur sozusagen eine Datenbank ist, die von der physischen vielleicht auf eine In-Memory-Technologie umgestellt wird, sondern dass dort auch ganz andere Datenbankoperationen zukünftig erfolgen werden und auch möglich werden, und hat das auch wirklich sehr fein und haarklein erklärt, und das fand ich halt so dieser Gegensatz, ja, da steht halt ein Mann, der ja maßgeblich SAP geprägt hat, erklärt im Grunde genommen neue Technologien anhand einer alten Technologie, nämlich auf einem Tageslichtprojektor, fand ich sehr lustig, und er hat dann immer schön weitergedreht, wenn er mehr Platz brauchte, also sehr, sehr interessant, ein schönes Video, also ich werde mal gucken, ob ich es finde, dann verlinke ich es auf jeden Fall im Podcast, weil es sehr interessant ist.
Ja, und gibt, wenn ich das so sagen darf, gibt uns beiden ja auch noch Hoffnung, dass man auch im höheren Alter noch zu Innovation fähig ist, ne?
Absolut, absolut. Ja. Ja, definitiv. Aber so alt sind wir jetzt ja zum Glück auch noch nicht. Ja, vielleicht noch einen Schritt weiter, Markus. Aus deiner Sicht, was zeichnet denn so ein modernes, digitales, so einen modernen digitalen Arbeitsplatz, also so einen modernen digitalen Workplace aus heute?
Ja, da müssen wir eigentlich erstmal anfangen und sagen, was ist denn eigentlich ein digitaler Arbeitsplatz? Also wie groß fasse ich eigentlich diesen Begriff? Weil das muss man wirklich tun, weil du kannst ja sagen, alles das, was ich jetzt mit meinem Smartphone, mit meinem Notebook tue, das ist alles digitaler Arbeitsplatz. Das ist meine digitale Umgebung. Und dann gibt es aber natürlich die engere Definition, das heißt, das, was wir so unter Portalen, Intranet, Central Entry Points und so verstehen. Ich glaube, zwei Dinge sind da sehr wichtig und die haben sich auch im Zeitablauf nicht geändert. Also es geht da, oder ich nenne das immer als meine Analogie, es geht um Effektivität. Also der Arbeitsplatz muss in gewisser Weise wirksam sein. Es muss mich unterstützen, was ist in meinem Job zu tun, warum tue ich bestimmte Dinge und die richtigen Dinge zu tun und gerade mit aktiven Hinweisen und so, das ist ein ganz wichtiger Trend im Moment. Und der andere Aspekt ist tatsächlich die Effizienz, also die Dinge, die ich dann tun muss, die halt möglichst schnell, einfach, ja, effizient tatsächlich zu tun. Und da gibt es natürlich unheimliche Potenziale noch in Organisationen. Also wir werden da jeden Tag mit konfrontiert. Ich nehme dann immer so das Eisbergmodell. Ich sage, was können wir hier so beobachten und schauen uns dann aber an, was ist denn unter dem Eisberg? Was bedeutet das eigentlich für die Organisation? Und das ist schon unglaublich, welche Arbeitsbrüche es dann gibt und wie sich Menschen solche Trampelpfade dann etablieren. Ne? Und vielleicht, wenn ich mal jetzt auf die Karnevalszeit in Köln, ich weiß nicht, ob es alle verstehen würden, hier die Zuhörer in Deutschland, aber ich sage immer, wenn du nach Aschermittwoch morgens ins Büro kommst, dann musst du deinen digitalen Arbeitsplatz lieben oder dein System, ja? Weil dann bist du nicht in der Lage zu arbeiten. Und wenn man es jetzt ein bisschen enger fasst, ja, jetzt mal hier Klamauk beiseite, dann ist es letzten Endes, es ist halt Anwendungen und Services, Informationen, Zusammenarbeit und Aufgaben in einer halbwegs homogenen Oberfläche und das Ganze auch vernetzt. Wir haben halt immer noch das Thema der Inselbildung, ja, dass es häufig verteilt ist, aber die Dinge gehören zusammen. Also ich benutze eine Anwendung, einen Service, mache einen Arbeitsschritt, da brauche ich Informationen zu im Kontext. Und danach möchte ich aber kollaborieren mit meinen Kollegen und dann entstehen auch wieder To-Dos. Also es ist, glaube ich, diese Verbindung und Vernetzung der Dinge untereinander, die nach wie vor so einen Arbeitsplatz dann auszeichnet. Ich meine, da könnten wir jetzt stundenlang drüber philosophieren. Es gibt da diverse Studien, Awards mittlerweile zu. Ich habe selbst mit SAP vor zwei Tagen einen intensiven Termin gehabt zu deren internen digitalen Arbeitsplatz, das sogenannte SAP One, wo wir über ein paar Strategien diskutiert haben. Das war sehr interessant. Aber es ist natürlich ein Thema, was auch eine hohe Komplexität hat. Also wenn wir alleine schauen, wie viele Anwendungen es im Unternehmen mittlerweile gibt, was da entstanden ist, mehrere tausend vielleicht nicht, aber häufig über 1000 Anwendungen, sehr viele Informationssysteme, Doppelungen von Technologien. Also wir sind gerade an einem Punkt, wo ich merke, da wird auch viel aufgeräumt im digitalen Arbeitsplatz.
Ne? Ja, ich meine, man muss ja sagen, nie war es so leicht, eine neue Anwendung einzuführen. Ja, wenn man sich mal überlegt, also früher, also heute ist ja alles, oder sagen wir mal, sehr, sehr viele Lösungen sind ja Cloud-basiert. Und früher war es ja immer sehr, sehr aufwendig. Man brauchte einen Server, es musste irgendwas auf dem Server installiert werden. Ja, man musste das Ganze administrieren. Die Leute mussten irgendwie Zugriff auf Anwendungen bekommen und so weiter und so weiter. Heute ist es im Grunde genommen ja ein Klacks, irgendwie eine neue Anwendung einzuführen. Ob die dann immer genau das tut, was man braucht, ist vielleicht jetzt nochmal eine ganz andere Frage. Aber zumindest mal der Zugang einfach über Cloud-Technologie ist einfach so einfach, relativ zumindest mal betrachtet geworden, dass es natürlich dazu, also dass viele Unternehmen natürlich dazu neigen, permanent auch neue Lösungen auszuprobieren, neue Dinge einzuführen. Und das führt natürlich auch dazu, wie du gerade schon sagtest, dass man ja auch einen riesen Zoo von Anwendungen dann plötzlich hat, die natürlich auch alle irgendwie verwaltet und gemanagt werden. Aber irgendwann kommt dann natürlich wieder der Punkt, dass man sagt, ja, aber jetzt muss ich irgendwie hier 30 Icons klicken, um irgendwie an alle möglichen Anwendungen ranzukommen. Irgendwie wäre das doch cool, wenn das alles irgendwie möglichst in einer Lösung integriert wäre oder zumindest mal aus einer Oberfläche abrufbar wäre. Und dann kommt ja noch das Thema dazu, all diese Systeme nutzen ja auch teilweise zumindest mal gleiche Daten, ja, die würde man ja auch gerne irgendwie wieder zusammenbringen und würde ja auf die Daten gucken können. Und ich glaube tatsächlich, da ist Cloud-Technologie so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, oder? Wie siehst du das?
Ja, exakt. Also ich meine, wir leben ja in im Zeitalter der Agilität, also immer schneller und immer ja, änderungsintensiver. Und das führt halt dazu, dass sehr viel IT mittlerweile durch Fachabteilungen auch eingekauft wird, teilweise an der IT, Unternehmens-IT vorbei und einfach benutzt wird. Das heißt, der Markt ist ja mittlerweile auch so, das heißt, die ganzen Vertriebsstrukturen bei Softwareunternehmen sind darauf ausgerichtet, die Fachabteilungen entsprechend zu adressieren. Und ich halte das aber tatsächlich für ein wirklich großes Problem. Ich nenne das immer Mushroom Technologies. Also es ist wie so herbstlichen Wald, wo dann wie die Pilze aus dem Boden sprießen dann die neuen Systeme und das Neue ist dann immer besser als das Alte und kann dies und das dann. Und ich halte das ehrlich gesagt für gefährlich, muss ich sagen, weil wir wie die Nutzer total auf der Strecke bleiben. Also wenn wir schauen, wie wenig diese Tools dann teilweise benutzt werden und welche Verwirrung dann da ist. Ja, mein Beispiel, ja. André, ich will kommunizieren im Unternehmen, ja, und ich berate relativ viele Handelskonzerne gerade zu dem Thema. Wie erreichst du eigentlich Mitarbeiter und wie tust du das? Oder Mitarbeiter beispielsweise auf einer Filialfläche. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Also du kannst das per E-Mail machen, du kannst das per Teams machen, du kannst das per Newsletter machen. Du kannst das bei Listen machen, aber was passiert denn auf der Empfängerseite? Da ist häufig totale Verwirrung, da ist Informationsüberlastung, da ist Informationsstress und ich finde, da brauchst du einfach einen vernünftigen Bebauungsplan und ich finde, das ist auch viel zu wenig noch als organisatorische Funktion im Unternehmen etabliert. Ja? Also dieser digitale Arbeitsplatz, der gehört halt in den seltenen Fällen jemand, sondern das ist irgendwie manchmal IT-getrieben, manchmal HR-getrieben, manchmal unternehmenskommunikationsgetrieben.
Ja, ja, das stimmt, das sehe ich genauso. Ja. Wie unterstützt denn, wenn wir nochmal auf SAP zurückkommen, wie unterstützt denn aus deiner Sicht SAP genau diese Zusammenführung? Ich meine, als wenn ich ein Unternehmen bin, das sowieso schon sehr stark SAP getrieben ist, dann habe ich ja auch unterschiedlichste SAP-Anwendungen, also ich sage jetzt mal im HR-Bereich, im Finance-Bereich oder auch in anderen Kontexten. Wie unterstützt SAP da seine Kunden, um quasi einen effizienten und digitalen Arbeitsplatz aufzubauen?
Ja, also erstmal nochmal kurz zurück zum Thema, wie sehen eigentlich diese Oberflächen aus, die erstmal, SAP hat mittlerweile einen fast einheitlichen Look. Das heißt, über alle Produkte, die SAP anbietet, hinweg und über alle Geschäftsprozesse. Das heißt, wir reden jetzt nicht über die Datenseite, aber das heißt, ich kann zumindest schon mal homogene Bedienung schaffen für einen Mitarbeiter. Und man kann da zwei Dinge unterscheiden, die SAP tut. Zum einen lokale, fachbezogene Arbeitsplätze. Das heißt, wenn ich jetzt im HR bin, arbeite ich natürlich überwiegend mit einem System wie SuccessFactors beispielsweise. Das sind die sogenannten, SAP sagt dazu, lokale Einstiegspunkte. Und das sind wie lokale Portale. Das ist auch gar nicht so einfach zu unterscheiden, aber das würde jetzt zu weit führen. Es sind lokale Einstiegspunkte, lokale fachspezifische Systeme. Und darüber setzt man zentrale Einstiegspunkte. Das heißt, für Menschen, die eher übergreifend unterwegs sind, die Self-Services machen wollen beispielsweise oder nur bestimmte Teile aus den jeweiligen Funktionsbereichen brauchen, etabliert man einen Einstiegspunkt oben drüber. Da gibt es auch ein spezielles Produkt mittlerweile, SAP Workzone von der SAP. Das, by the way, da entsteht gerade auch ein neues Buch, an dem wir mitwirken, beziehungsweise das mitschreiben, um diese ganze Philosophie mal zu erläutern. Und das ist die Strategie von der SAP. Also da gibt es eine sehr klare Strategie und eine hohe Adaption bei unseren Kunden tatsächlich. Ja.
Und das ist am Ende auch kostentechnisch managebar? Oder, weil das war ja auch immer so ein großes Problem, dass man am Ende des Tages sind einem manchmal die Kosten auch weggelaufen, weil SAP jetzt ansonsten, also an sich ja auch nicht ganz so günstig ist, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wobei das ist immer relativ. Aber die Frage ist, bin ich in der Lage als Unternehmen, das auch irgendwie einigermaßen kostenmäßig so darzustellen, dass es mich nicht am Ende des Tages in Anführungszeichen umbringt?
Ja, ich denke schon. Also es ist ja so, durch Cloud habe ich erstmal ein paar Kosteneinsparungen auch. Also im operativen IT-Betrieb spare ich dadurch Kosten. Und ich finde jetzt die Preismodelle, die SAP anbietet, mit Subskriptionen, mit sagen wir mal einheitenbasierter Abrechnung, die sind schon kundenorientiert. Also beispielsweise kann man Kontingente erwerben und man muss sich gar nicht auf ein Produkt bei der SAP festlegen, sondern man hat dann quasi solche Credit Points und kann dann verschiedene Produkte einsetzen. Es ist also nicht mehr so, ich kaufe ein Produkt und zahle dann Wartung dafür, sondern ich habe eine bestimmte Menge von Points und die kann ich für verschiedene Produkte verwenden. Ja. Wie dann Kosten im Verhältnis stehen zum Nutzen, da sehe ich das viel größere Problem, weil die Kosten können wir ja immer sehr gut bezeichnen. Wir können dann sagen, okay, die Software kostet jetzt 100.000 Euro oder 150.000 Euro. Das größere Problem ist, den Wert darzustellen, den Nutzen tatsächlich darzustellen, das ins Verhältnis zu setzen. Also da brauchen wir, glaube ich, noch neue Metriken, um das noch besser argumentieren zu können. Weil das ist wirklich schwierig. Ich hatte vor ein paar Tagen ein interessantes Gespräch mit einem Kunden von uns. Und er sagte mir, Herr Mamba, wir können das nicht in Wert fassen, das, was da entstanden ist. Aber es kommt uns so vor, wie wir haben plötzlich ein Telefon. Und wir hatten vorher kein Telefon. Aber jetzt beschreib mal den Wert von dem Telefon. Ja? Das ist ganz schwierig. Ja? Und ich meine, die Marktadaption zeigt es, wenn es in Anführungszeichen zu teuer wäre oder man sich das nicht leisten kann, dann wäre die Marktadaption nicht so, wie sie ist. Und in vielen Fällen ist es vergleichsweise günstig geworden, finde ich, jetzt mit SAP zu arbeiten als Kunde. Auch für viel kleinere Unternehmen. Wir haben, also muss man so sagen, ja.
Ja, nee, absolut. Sehe ich genauso. Ich glaube tatsächlich, aber da geht es im Grunde genommen, also es hat jetzt nichts nur mit modernen oder digitalen Arbeitsplätzen zu tun, sondern das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Thema in Unternehmen. Solche Sachen wie Effizienz zum Beispiel oder Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen, weil man einfach, wie du gerade vorhin schon sagtest, weniger Stress hat, die richtigen Informationen in Time auch zu finden oder auch immer aktuelle Informationen hat oder genau weiß, wo ich hingehen muss, wenn ich bestimmte Workflows ausführe und so weiter. Ich glaube, das ist auch tatsächlich sehr, sehr schwer zu messen im Unternehmensalltag, weil das ja meistens immer nur, ich sag mal, bestimmte Minuten oder bestimmte Abschnitte an einem Arbeitstag betrifft. Aber in der Summe, wenn man das mal aufsummiert, was das dann in einem Monat oder in einem Jahr für das Unternehmen bedeutet, dann kommt da, glaube ich, schon ganz ordentlich was zusammen. Und von daher glaube ich schon, dass das einen sehr, sehr großen Nutzen für die Unternehmen hat. Und Leute neigen ja auch immer dazu. Ich meine, wir kennen das ja auch von uns selber. Ich hätte natürlich immer gerne möglichst alles an einer Stelle, damit ich genau weiß, wo ich hingehe. Aber dahinter eine möglichst große Vielfalt, ja, von dem, was bestmöglich meine Probleme in irgendeiner Weise erschlägt. Und von daher kann ich das schon nachvollziehen, was dein Kunde da zu dir gesagt hat. Es ist nicht immer so einfach zu greifen, ja, wenn man dann plötzlich, hurra, ich habe Feuer gemacht, ne? Was heißt das jetzt für uns genau, ne? Ja, ja, absolut. Ja. Sag mal, jetzt ist SAP ja nicht der einzige Player am Markt, der sich mit solchen Themen beschäftigt. Salesforce ist ja irgendwann zum Beispiel auf den Plan getreten, zwar eher aus dem CRM-Umfeld kommend, aber mittlerweile ja auch mit einer großen flexiblen Integrationsplattform ausgestattet, aber auch natürlich andere Anbieter, die auf dem Markt sind. Merkt ihr das auch in der Diskussion? Weil ich meine, ich kann mir ja durchaus auch vorstellen, dass ihr mit Unternehmen Kontakt habt, die SAP und Salesforce einsetzen oder ja, andere Mischtechnologien. Von daher, merkt ihr das? Und wie verändert das so ein bisschen auch den Wettbewerb und die Landschaft in den Unternehmen?
Ja, ich meine, man kann sagen, alle setzen Mischtechnologien ein. Also ich kenne kein Unternehmen, was jetzt zu 100% dort auf SAP setzt, weil einfach es gibt ja immer, sagen wir mal, Ausschreibung oder Wettbewerb in den einzelnen Fachsegmenten oder Fachtechnologien und da gibt es einfach Dinge, die SAP so in der Art und Weise nicht kann oder nicht gut genug macht. Das können manchmal größere Dinge sein, wie ein HR-System, beispielsweise auch ein Workday, was dann als besser eingestuft wird im HR-Umfeld, aber auch kleine Dinge. Also es ist immer eine Mehr-Tool-Landschaft im digitalen Arbeitsplatz. Es gibt aber eine Sache, die ist wirklich gut, weil die Unternehmen haben mittlerweile alle unheimlich gute Schnittstellen oder APIs. Und es wird quasi keiner mehr akzeptiert, wenn er nicht entsprechende industrieoffene APIs hat. Und das heißt, Integrationen zu schaffen zwischen den Werkzeugen ist heute viel, viel einfacher und eher die Norm, als wie das früher war. Das heißt, wir können im digitalen Arbeitsplatz, machen wir auch viel, einfach diese Verknüpfung herstellen, also zwischen SAP und ich sage jetzt mal einem Microsoft Teams, ja, wo ich sage, ich habe jetzt hier den Geschäftsprozess und die Anwendung, die Diskussion erfolgt kontextbasiert in Microsoft Teams. Oder man bindet eine Wiki-Lösung ein, weil man sagt, okay, ich brauche bestimmte Informationen. Dafür ist Wiki ein geeignetes Tool und das hänge ich jetzt im Kontext der Applikation an eine bestimmte Stelle. Also wir merken das sehr, 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 sehr stark und diese Integrationsthemen werden immer mehr. Ja, kann man so sagen. Ja, ja.
Und da ist es im Grunde genommen auch egal, welche Lösungen das dann am Ende des Tages sind. Das kriegt man dann auch im Zweifelsfall unter einer SAP-Oberfläche vereint.
Ja, also SAP selber ist sehr integrativ, was andere Technologien angeht. Also die Business Technology Plattform, das ist ja die darunterliegende neue Technologieplattform der SAP, ist sehr, sehr offen. Sie basiert ja selber sogar, muss ja mal sehen, wie die Ökonomie da funktioniert. Ne? Also die SAP BTP basiert ja selber oder läuft bei entsprechenden Hyperscalern. Das heißt, darunter ist eigentlich ein Amazon, ein Google oder eine Microsoft-Infrastruktur. Ja? Und das ist einfach die neue Cloud-Welt, wo ich aber halt, wie gesagt, darauf achten würde, es ist okay, Fremdsoftware da zu nutzen, wenn die als besser eingestuft wird, aber Integrationsmöglichkeiten wäre bei den Feature-Anforderungen für mich eine Nummer eins.
Ja. Ja, absolut. Markus, vielleicht nochmal ein Thema, was mich persönlich interessiert. Wir hatten ja gerade vorhin schon gesagt, wir kennen uns jetzt ja schon so ein bisschen länger. Und du hattest vorhin auch mal ganz kurz das Thema KI angesprochen, das SAP. Ich meine, an dem Thema kommt natürlich keiner, der großen Technologieplayer vorbei. Aber wir haben ja damals auch ein Workplace-System zusammen geschaffen, wo das ganze Thema Wissensmanagement ja eine zentrale Komponente auch drin war. Und wie siehst du da die Entwicklung jetzt auch vor dem Hintergrund von SAP oder ganz allgemein vielleicht auch, um sozusagen noch eine zweite Frage anzuschließen, glaubst du, dass solche Themen, wie wir sie damals gemacht haben, vor vielen, vielen Jahren in Zukunft obsolet sind, weil man einfach über KI gar keine, sagen wir mal, gar keine Probleme mehr hat, ja, die unterschiedlichen Daten irgendwie in den Formen zur Verfügung zu stellen, wie man es dann zukünftig vielleicht brauchen würde?
Ja, ich glaube, das sind mehrere Fragen jetzt in einer. Also ich glaube, dass dieses klassische Wissensmanagement dahingehend eine Rolle spielt, dass ich sage, ich muss mir schon klar werden, wie dokumentiere ich Prozesse und Abläufe und Wissen im Unternehmen. Ja. Also das hat mit, finde ich, Definition von bestimmten Standards zu tun, das hat mit Klarheit zu tun, Klarheit der Abläufe. Also da ist nach wie vor das Wissensmanagement für mich sehr, sehr relevant. Was aber mit KI natürlich jetzt hinzukommt, ist das ganze Thema Ableitung und Verkettung. Also diese Technologien hatten wir ja früher gar nicht. Da war also die Wissensnutzung, war ja eigentlich nur entweder die Suche nach bestimmten Dingen oder, wie soll ich sagen, ein Bookmarking und dann der Konsum der Information. Ich glaube, jeder hat ja hier jetzt mittlerweile Erfahrungen mit ChatGPT und so weiter geschafft. Also das Thema Ableitung und Aggregation dieser verschiedensten Quellen, ich glaube, das wird einen heftigen Produktivitätsschub geben. Also um jetzt mal auf das Thema KI zu kommen, auch im Digital Workplace, da gibt es so viele Anknüpfungspunkte. Das fängt an mit, wir waren ja eben am Thema Effizienz. Also Beispiel, du erstellst eine Stellenanzeige. Ja? Mhm. Beispiel, da hast du heute, brauchst du da 1,5 Stunden für, weil du hast vielleicht Templates, überlegst dir das und so weiter. Ja? Und was passiert jetzt? Im Kontext bekommst du halt Funktionen, Textunterstützungsgenerierung, sage ich jetzt mal, ja. Und die Vorschläge, die sind genauso gut, wie wir das im Privaten erlebt haben mit ChatGPT. Das heißt, du brauchst auf einmal statt 1,5 Stunden 30 Minuten. Und das wird an so vielen Stellen eingebaut werden in Richtung proaktive Benachrichtigungen oder Mustererkennung in den Daten, Beispiel Codeentwicklung und so weiter. Also ich bin mittlerweile ein riesiger KI-Fan geworden. Ich war skeptisch, muss ich sagen. Wir beschäftigen uns länger damit. Ja, aber es ist einfach so, ich sag's mal so, wie beim iPhone damals. Da war man auch, ja, es gibt auf einmal eine neue Technologie und sie verändert alles. Und das ist, aus meiner Sicht, ist das so hier mit KI. Wir sind da, das ist etwas, was uns alle einen großen Schritt weiterbringen wird. Meine persönliche Meinung.
Ja, ja, ich sehe das, bei mir rennst du da offene Türen ein, ich sehe das absolut genauso. Vielleicht nochmal gerade zurück zu dem Thema Wissensmanagement als solches. Ich sehe das genauso wie du und gut, dass du es auch gesagt hast. Tatsächlich war ja damals, und das ist ja teilweise heute auch noch immer so ein geläufiger Satz in Unternehmen, wenn das Unternehmen wüsste, was es weiß.
Ja.
Also tatsächlich muss ich das Wissen ja irgendwie externalisieren und irgendwie überhaupt erstmal irgendwo zur Verfügung stellen, weil KI ist ja auch mit unglaublich großen Datenmengen trainiert. Und dieses Wissen existiert natürlich in den Unternehmen auch, aber häufig eben nicht an den Stellen, wo es vielleicht benötigt wird oder der eine oder andere weiß überhaupt nichts davon. Also je größer ein Unternehmen ist, desto schwieriger, glaube ich, ist es tatsächlich auch. Von daher bin ich total bei dir. Ich glaube, da sind wir heute wahrscheinlich ein Stück weiter, als das vielleicht noch vor 20 Jahren der Fall war, weil einfach die Digitalisierung, also damals war es ja noch alles in Akten und Papier und das stand halt irgendwo in irgendwelchen Räumen und verstaubte vor sich hin. Aber da ist man, glaube ich, heute schon einen Riesenschritt weiter, dass viele dieser Informationen auch digital zur Verfügung stehen. Und Das wird auch in Zukunft natürlich irgendwie der Fall sein. Das Wissen muss ja irgendwie externalisiert sein, weil es die KI kann ja nicht in den Kopf eines Menschen reinschauen. Wobei, vielleicht kommt das ja auch irgendwann mal. Ja, Elon Musk arbeitet ja auch an Neurochips und so weiter. Aber das ist jetzt vielleicht mal ein ganz anderes Thema. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass die Verfügbarkeit und das Generieren und Zusammenführen der Informationen aus diesen Quellen dann heute einfach viel, viel einfacher ist. Und das Beispiel, was du gerade genannt hast, finde ich, ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ja, wenn ich als Unternehmen schon, keine Ahnung was, 20 Entwickler eingestellt habe, dann, klar, kann ich mir dann natürlich irgendwie eine Vorlage nehmen oder so. Ich kann aber auch einfach hingehen und sagen, schreib mir mal quasi auf Basis der vorhandenen Stellenausschreibung das Profil für einen, ja, Backend-Entwickler, und dann generiert er mir automatisch aus den bestehenden Profilen das, was ich halt brauche. Ja, und dann brauche ich wahrscheinlich nicht mal eine halbe Stunde mehr dafür. Gut, ich muss es vielleicht noch in das entsprechende Format bringen, aber von daher denke ich auch, also die Effizienzgewinne sind da schon gigantisch. Und ich glaube auch, weil es kommt ja immer mal wieder so Diskussionen auf, naja, aber so ganz ist es ja auch noch nicht perfekt und so. Ich meine, die Menschen sind ja auch nicht perfekt, das muss man auch sagen. Aber wir stehen ja, wenn man mal ehrlich ist, eigentlich noch am Anfang, also relativ betrachtet am Anfang, ne, dieser Entwicklung und auch der Integrationsmöglichkeiten von KI in Anwendungssysteme und so weiter. Und von daher, glaube ich, werden wir da in den nächsten Jahren, wenn der Hype auch so ein bisschen sozusagen vielleicht abflachen wird, aber wird es immer mehr Lösungen geben, die da Ergebnisse bringen, ja, die wir uns vielleicht vor wenigen Jahren noch überhaupt nicht ausgemalt haben. Und ich glaube tatsächlich auch, dass das im Wissensmanagement eine sehr zentrale und große Rolle spielen wird, definitiv.
Ja.
Das heißt nicht, dass wir später nochmal solche Projekte machen, wie wir sie früher gemacht haben. Nein. Aber vielleicht in anderer Form. Ne?
Ja, aber was ich wichtig finde dort ist, ich meine, wir reden ja im externen Umfeld sehr viel über Fehlinformationen, Fake News und so weiter. Ne? Und ich glaube, es ist schon wichtig, so eine organisatorische Wahrheit bei der Information auch zu etablieren. Ne? Mhm. Also ist ja auch die Frage,
ja, absolut.
Wie ich auch eine KI? Das ist ja auch, ne, das Thema Halluzination beispielsweise bei KIs. Da werden dann Dinge als Wahrheit verkauft. Hatte ich ein interessantes Gespräch jetzt. Man bekommt die Dinge ja so präsentiert, dass man sie sehr schnell dann auch glaubt. Das ist so etwas, wo ich sage, okay, da muss man noch genau gucken bei der. Wie kriegen wir da den Prüfstempel dran, dann auch, wenn die KI gearbeitet hat? Dass man es nicht einfach so durchwinkt, weißt du?
Ja, nee, absolut. Das sehe ich genauso. Und ich glaube, dass man die Menschen auch so ein Stück weit dafür sensibilisieren muss. Deswegen finde ich, ist das ganze Thema Ethik im Kontext von KI schon auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und gerade wenn es um das Thema Wissensmanagement geht, ist das ja noch viel wichtiger, weil ich weiß ja im Zweifelsfalle gar nicht, weil ich kenne die Datenquellen unter Umständen überhaupt nicht, wo denn diese Information herkommt, selbst aus dem Unternehmenskontext heraus. Ja, Markus, vielleicht zum Abschluss noch eine Frage, die ich immer gerne stelle, nämlich wo geht eigentlich die Reise hin? Vielleicht nochmal so in deinen Worten, wo siehst du so die Zukunft moderner Arbeitsplätze, vielleicht auch vor dem Hintergrund einer zunehmenden Mobilisierung von Arbeit, also dass ich eben auch sehr viel mobil arbeite und nicht mehr nur zu Hause bzw. in meinem Büro sitze. Und vielleicht das Ganze auch nochmal verknüpft mit der Frage, wo siehst du da in Zukunft SAP an der Stelle?
Ja, vielleicht fangen wir mal kurz an mit SAP. Also wir haben bei SAP natürlich noch recht viel Alttechnologie in Anführungszeichen, also On-Premise-Technologie am Markt. Also es ist die sogenannte SAP NetWeaver-Plattform. Und da gibt es aber ein definiertes Ende von SAP, sprich ab Ende 2027 wird es da keinen Support mehr für geben. Es gibt noch einen erweiterten Support, den muss man aber zusätzlich bezahlen, aber dann ist eigentlich Ende mit der Plattform. Und das bedeutet, die neuen digitalen Arbeitsplätze laufen halt alle auf der SAP BTP und SAP bietet die entsprechenden Produkte an. Ich muss ehrlich sagen, sie sind nicht immer so weit, wie wir uns das vielleicht gewünscht hätten als Experten, aber sie werden Schritt für Schritt deutlich besser. Und wir müssen sagen, diese neuen Lösungen sind auch wirklich richtig gut und stabil, die jetzt mittlerweile entstehen. Von daher, ich sehe SAP, und das sage ich bewusst, weil ich es vor 3-4 Jahren nicht so gemacht habe, sehr positiv mittlerweile. Also ich finde, dieser Aktienkurs, um in die Brücke zum Anfang, ist kein Zufallsprodukt, sondern da steckt ein strategischer Plan dahinter. Und was wir jetzt schauen müssen ist, ich rechne ehrlich gesagt damit 2025, 2026 mit einem hohen Projektvolumen oder das, was umgesetzt werden muss, weil viele dann doch im Moment noch abwartend sind, gezwungenermaßen auch durch die wirtschaftliche Situation. Naja, und ich glaube, wenn wir mal wieder zum Mitarbeiter kommen und auf die Zukunft gucken, wir alle wünschen uns einfach ein System, was uns das Leben ein Stück weit einfacher macht. Also was uns auf Dinge hinweist, was uns in der Arbeit unterstützt, was ein Stück weit mitdenkt und uns einfach im Arbeitsalltag hilft, weil wir sind ja alle mit der Komplexität dann konfrontiert. Ne? Und du hast ja jetzt das Thema Mobility oder Mobile angesprochen. Sind halt die einfachen Dinge. Ja? Wenn ich halt einen bestimmten Gedanken habe und ich habe den zu Hause, mal eine Zahl noch nachzugucken oder einen Antrag zu stellen, dann muss ich dazu in der Lage sein, aus meiner Sicht. Und zwar in einer Minute. Mhm. Wenn wir uns die Realität angucken, ist es häufig noch so, nein, klappe dein Notebook auf, wähle dich ins VPN ein, mach nochmal eine Authentifizierung mit einer PKI-Karte oder so und es dauert einfach 10 Minuten, bis ich überhaupt arbeitsfähig bin für eine Sache, die eine Minute dauert. Und das kann es aus meiner Sicht nicht sein. Also da haben wir jede Menge Nachholbedarf, was die Einfachheit angeht. Und ich denke, da sind wir mit der SAP, mit der BTP auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber dauert. Und vielleicht, um eine Anekdote dann zum Schluss, André, noch zu sagen, wo wir da tatsächlich stehen bei der digitalen durchgängigen Arbeitskette. Habe ich sehr gelacht, wenn es nicht so traurig wäre, in Anführungszeichen. Also, es war ein Beispiel: Ein Kunde wollte Trainings kommunizieren in der Organisation. So, jetzt ist Folgendes passiert: Die Trainings werden erfasst in einem Non-SAP-System, in dem Falle SharePoint, und werden dann schön auf einer Seite im Intranet dargestellt. So. Da aber nicht alle Mitarbeiter Zugriff haben, nämlich der ganze Blue-Collar-Worker-Bereich auf das Intranet, ist man hergegangen, hat einen Ausdruck des Intranets gemacht von diesen 3 Schulungen. Das kannst du dir wie so 3 DIN-A4-Blatt quer, 3 Kisten nebeneinander. Das sind dann die Schulungen. Hat die in dem Glaskasten, also das ist dann so ein richtiger Glaskasten, wo so wie früher, hat die diese Meldung dahin gehangen.
Mit Magneten.
Und da kann man sich dann für die Schulung, also man kann sich natürlich nicht anmelden, sondern man bekommt nur die Info, dass es eine Schulung gibt. Naja, und was ist passiert? Nach 2 Tagen waren schon 2 von den Schulungen verlegt oder abgesagt. Ja, die gab es schon gar nicht mehr und...
Und man hat ein Riesenchaos.
Und das zeigt dann immer wieder bei allen Visionen, die wir haben mit KI und so weiter, das sind ganz viele Basics, die es noch zu erledigen gibt.
Ne? Naja, manchmal sind es halt die kleinen Dinge, ne?
Ja, das ist aber die das Realität. Das ist die, ja, absolut, so ist ja. Das wahre Leben. Ne?
Ja, das stimmt. Markus, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang weiterreden. Es ist sehr spannend, sich mit dir zu unterhalten. Deswegen danke ich dir jetzt erstmal ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für deine Einblicke und Sichtweisen auf das Thema moderne Arbeitsplätze. Vielleicht finden wir ja bei Gelegenheit nochmal eine Möglichkeit, Ende des Jahres oder im nächsten Jahr mal zu schauen, wie hat es sich denn jetzt so in den letzten 12 Monaten verändert? Du hast ja auch beschrieben, dass bei SAP einiges passiert, aber auch generell in dem Umfeld. Von daher würde ich mich freuen, wenn wir uns an der Stelle nochmal wiederhören. Ich bedanke mich jetzt aber erstmal ganz, ganz herzlich und wünsche dir alles Gute und vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke André, dir auch.
Bis dann, tschüss. Ciao.